Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
dem Autor und Journalisten Hajo Schumacher. Guten Tag, Herr Schumacher.
Schönen guten Tag.
Da richten Sie sich noch die Brille, weil Sie gerade noch lesen.
Ich lese mir noch Fachwissen an.
Ja, brauchen wir auch in dieser Sendung. Es wird natürlich fachlich hier diskutiert. Aber erstmal ganz emotional bitte und auch ganz persönlich. Sie sind ja bekannt als Achim Achilles.
Ja.
Im Laufen sind Sie bekannt geworden. Da sind Sie nämlich auch glücklich geworden und darüber haben Sie dann geschrieben.
Ging so, ja.
Ja, doch. Bewegung als Glückstherapie,
ja,
habe ich schon
aber
so verstanden.
Marathontraining als sicherer Weg zum Unglücklichsein, weil es ist einfach viel zu weit für den menschlichen Körper. Aber auch das muss man natürlich einmal mitgemacht haben, um dann zu wissen, was wirklich glücklich macht. Zum Beispiel 10 Kilometer ohne Pulsuhr.
Also das Trainieren in Maßen macht glücklich, ne?
Ja, und ohne diese Zahlendiktatur, ne? Also wie viel Kilometer, wie viel Kalorien, welches Durchschnittstempo und so. Dann holt man sich genau den gleichen Stress, den man so im Beruf hat, ne? Wie ist die Quote, wie ist das? Holt man sich dann auch in die Freizeit. Der sicherste Weg, um den Stress noch zu vergrößern. Und wir wollen ja die Seele baumeln lassen und auch mal diesen paar Vögeln, die es noch gibt, beim Zwitschern zu hören.
Und über das alles haben Sie geschrieben, eben als Achim Achilles. Und jetzt sagen Sie, ich höre damit auf, ich verabschiede mich. Achim hört auf, Hajo bleibt. Warum wollen Sie nicht mehr Achim Achilles sein?
Erstens ist das Laufen eine überschaubare Beschäftigung. Also alles, was es da zu fühlen, zu denken, zu tun, zu lassen, falsch zu machen, gibt, das habe ich auch mehrfach beschrieben. Mir fällt einfach, ehrlich gesagt, nichts mehr ein. Außerdem bin ich angefangen, Anfang der Nullerjahre mit meiner Kolumne, im Wesentlichen auf Spiegel Online, als dieses Internet noch nicht so verbreitet war, sage ich mal vorsichtig. Inzwischen gibt es so unfassbar viele Blogger, Influencer, Leute, die letztendlich genau das Gleiche machen, was ich mache, nur noch sehr viel konsequenter. Also morgens das Frühstück, die Socken, alles durchfotografieren. Ich habe keine Lust, mein Leben so transparent zu machen, um da mitzuhalten. Meine Fans, würde ich mal sagen, sind eher so in der zweiten Lebenshälfte unterwegs, analoge Menschen. Und jetzt wieder zurück von zwei Identitäten zu einer.
Ich habe gelesen, Schluss mit der persönlichen Schizophrenie, so haben Sie das gesagt. Das fand ich einen ganz netten Satz. Steht da wirklich Schizophrenie dann irgendwann dahinter, wenn man sich so ein alter Ego zulegt und das auch wirklich so ein Selbstläufer wird?
Es macht natürlich Spaß. Es ist dann immer wieder interessant, wenn einen Leute anquatschen und sagen, ey Achim, ich habe da neulich einen im Fernsehen gesehen, der sah genauso aus wie du, da stand aber Hajo Schumacher drunter. Wie kann das denn sein? Sag ich, ja. Also es gibt tatsächlich Menschen, die mich als Schumacher kennen, welche, die mich als Achilles kennen, aber die das nicht zusammenbringen. Das ist lustig. Es war eine Zeit.
Und die ist vorbei.
Es war eine schöne Zeit und jetzt ist gut. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen und das tue ich jetzt.
Und das tun Sie.
Jetzt
aber
muss die Trude herspielen. Nie geht man so ganz.
Aber Hajo Schumacher bleibt und das auch in dieser Stunde.
Hoffe ich.
Ja, auf jeden Fall. Davon gehe ich doch jetzt mal aus.
Ich könnte den Bosbach machen und die Sendung verlassen. Dann werde ich berühmt, oder?
Na, ich weiß nicht, ob Sie das tun sollten. Ich würde Ihnen davon abraten. Denn wir würden gleich sprechen über unter anderem den Prozessauftrag vor dem Chemnitzer Landgericht gegen den Asylbewerber wegen Totschlags. Eine Tat, die, wir erinnern uns, die Aufmärsche dann der Rechtsextreme in Chemnitz ausgelöst hatte. Mein Name ist Anke Schäfer, freue mich auf diese Stunde mit Ihnen, Herr Schumacher. Heute ist Prozessauftakt vor dem Chemnitzer Landgericht und es steht vor Gericht ein Asylbewerber, ein Syrer, der einen Deutschen mit dem Messer getötet haben soll nach einem Streit. Wir gucken kurz nochmal zurück. Philipp Eckstein macht es für uns.
Es ist der 26. August. Am frühen Morgen gegen 3.10 Uhr trifft Daniel H. auf der Straße Fahrhard A., ganz in der Nähe des berühmten Chemnitzer Karl-Marx-Monuments. Laut Ermittlern kommt es zum Streit. Zeugen sagen, es könnte um Drogen gegangen sein. Kurz darauf greifen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, Fahad A. und Ala S. Daniel H. gemeinsam an und verletzen ihn durch Messerstiche tödlich. Auch zwei weitere Männer werden verletzt. Am frühen Morgen berichtet ein lokales Online-Portal über die Tat und verbreitet ein Gerücht. Eine Frau sei belästigt worden, Männer hätten ihr versucht zu helfen, ein Streit sei eskaliert.
Die bisherigen Ermittlungen haben überhaupt keinen Anhaltspunkt darauf ergeben, dass hier überhaupt eine Belästigung einer Frau nur im Raum steht,
betont eine Sprecherin der Polizei Chemnitz noch am gleichen Tag. Das Gerücht wird im Internet und von Medien aber weiter verbreitet und heizt die Stimmung in der Stadt an. Zahlreiche Gruppen, darunter rechte Hooligans und die AfD, rufen zu Demonstrationen auf. Schon am Tag der Tat schließen sich Hunderte an, in den folgenden Tagen viele Tausend.
So hat es geklungen. Wir haben es gut in Erinnerung. Herr Schumacher, jetzt die Frage, wie politisch wird dieser Prozess, der heute eben zum Ende im Auftakt ist?
Ich glaube, er wird nicht politisch. Er ist schon hochpolitisch. Wenn wir auch sehen, dass in diesem Jahr gewählt wird in drei ostdeutschen Bundesländern, ist natürlich die entscheidende Frage, ob sich das rechte, ja, Narrativ ist es ja gar nicht, aber diese ganzen Gerüchte, belästigte Frauen, ne, ob sich das durchsetzt, ob es der Justiz und auch uns Medien gelingt, eine Versachlichung herbeizuführen, was ich für sehr, sehr schwierig halte. Das ist schon sehr spannend, was da passiert, und mich beschleicht kein gutes Gefühl.
Vor Ort unser Korrespondent Bastian Brandau. Herr Brandau, kein gutes Gefühl, sagt Hajo Schumacher. Was haben Sie für ein Gefühl jetzt im Moment? Wie ich hörte, sind da ja viel mehr Journalisten als Prozessteilnehmer vor Ort, oder?
Das ist heute Morgen so, genau. Der Prozess ist ja unter anderem wegen des großen Publikumsinteresses, das erwartet wurde, nach Dresden verlegt worden, hier in einen speziellen Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichtes Dresden. Aber an Zuschauern, das sind so etwa 20, 30, würde ich sagen, dafür aber 40 bis 50 Medienvertreter, die sich das hier angucken. Genau, viele Medien schalten und die Nachfragen bei den Akteuren dieses Prozesses, der gerade in der Pause ist, denn es geht hier am ersten Tag vor allem, geht es auch um Anträge der Verteidigung, die unter anderem heute Morgen beantragt hat, dieses ganze Verfahren einzustellen.
Ja, mit welcher Begründung?
Also die Begründung ist im Prinzip, dass aus der Anklage einfach nicht hervorgehe, was überhaupt konkret vorgeworfen wird. Die Anklage sei zu unkonkret und es gebe keine genügenden Beweise, um überhaupt ihren Mandanten, den angeklagten Syrer Ala S., wir haben es gehört, überhaupt in Untersuchungshaft zu halten für einen dringenden Tatverdacht. Das alles ist aus Sicht der Verteidigung nicht gegeben, weil es eben sehr widersprüchliche Zeugenaussagen gibt. Das haben wir auch gehört. So argumentiert die Verteidigung, er soll angeblich gleichzeitig am Kragen den Daniel H. gepackt haben, aber auch zugestochen. Also es gibt da große Widersprüche, und entlastend aus Sicht der Verteidigung ist auch, dass es einfach keinerlei DNA-Material des jetzt Angeklagten an der Tatwaffe gibt oder am Opfer selbst. Und ja, der Angeklagte bestreitet auch selbst die Tat. Und genau, über diese Anträge hat heute das Gericht hier erstmal zu entscheiden, bevor es so richtig losgehen kann.
Ja, und ich glaube, da sind wir schon bei einem ganz zentralen Problem. Wir kennen das ja alle auch aus der Psychologie. Zeugen, vor allen Dingen mit einem großen zeitlichen Abstand, neigen dazu, sich unterschiedlich oder unkonkret zu erinnern, wenn Alkohol, Drogen oder was im Spiel waren und die Leute sowieso schon nicht mehr ganz klar waren. Also wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einer wirklich eindeutigen Schuld- oder Freispruchsituation kommt?
Genauso wurde das heute tatsächlich auch von der Verteidigung gesagt. Die Anklage, also die Staatsanwaltschaft, unterliege hier eben auch diesem Narrativ, was man eben hier, so wurde es tatsächlich zitiert, gesagt, man habe hier sowas erleben wollen wie eine orientalische Zusammenrottung, was dort passiert sei. Eben diese Klischees, die eben auch in dieser Anklage bedient würden von eben kriminellen Migranten, aber letztendlich bleibe an handfesten Beweisen und handfesten Anklagepunkten, bleibe davon eben letztendlich wenig übrig. So hat das in dem Sinne hat im Prinzip auch die Verteidigung heute hier argumentiert.
Bastian Brandau in Dresden, vielen Dank für diese Einschätzungen. Und wir werden das natürlich weiter beobachten. Hier im Studio bleibt Hajo Schumacher. Hajo Schumacher hier zu Gast in dieser Stunde, Autor und Journalist. Welche Gewohnheit haben Sie, wenn es ums Geldziehen geht? Gehen Sie an einen Commerzbankautomaten?
Nee, eher nicht. Ich bin Genossenschaftsbankkunde, und weil ich von meinen Eltern schon zu größtmöglicher Sparsamkeit erzogen worden bin, finde ich es immer ganz fürchterlich, wenn ich 3, 4, 5 Euro Gebühren zahlen muss. Mhm. Und dann fahre ich lieber ein bisschen weiter. Was Aha. ökologisch wahrscheinlich auch Blödsinn ist, wenn ich es mit dem Auto tue, aber ich tue es mit dem Fahrrad.
Gut, nachhaltig, wunderbar. Jetzt will die Commerzbank fusionieren, die steht ja nicht so gut da im Moment mit der Deutschen Bank. Ja. Dagegen gibt es Widerstand gegen diese Pläne von den Gewerkschaften. Da könnten zehntausende Jobs gefährdet sein. Es gibt auch Widerstand von der Monopolkommission, denn es könnte ein Stabilitätsproblem entstehen. Die neue Bank, die da entsteht, wäre ja riesengroß, wenn sie in einer Krise womöglich gerettet werden müsste, könnte es dann sein, dass das Bankensystem ins Wanken gerät. Wie sehen Sie, Herr Schumacher, diese mögliche Fusion?
Also das Jobs wegfallen ist, glaube ich, Sinn und Zweck dieser Fusion. Einfach die Kosten runter. Wenn man zwei Ackergäule zusammenspannt, wird nicht automatisch ein Rennpferd draus. Diese beiden Institute sind ja eher notleidend. Und mit dem deutschen System aus Sparkassen und Volksbanken ist, glaube ich, immer noch genügend Gegengewicht da. Wenn man das Ganze mal global betrachtet, dann ist dieses Institut auch in der Kombination Deutsche Commerz nicht wirklich ein Global Player, sondern gerade mal in Europa so irgendwie einigermaßen nennenswert. Solange die keine Strategie haben, wer sind wir, was wollen wir, halte ich das, also wenn es nur eine politische Idee ist, so Olaf Scholz braucht jetzt wieder irgendwas zum Vorzeigen.
Also ja, für keine gute Idee.
Ich sag mal, wenn BMW und Mercedes zusammenarbeiten, weil sie gemeinsame Plattformen entwickeln wollen, dann haben sie eine Idee dabei. Das finde ich okay. Zwei Banken zusammenzuschnallen, nur weil sie beide es nicht gebacken kriegen, weiß nicht.
Also es würde entstehen eine Megabank und die Aktien sind ja jetzt schon mal in die Höhe geschnellt. Wir haben es in den Nachrichten vorhin gehört, weil die dann profitabler werden könnte, klar, sagen die Analysten. Ja.
Also insofern Damit haben Sie ja recht, weil die Idee ist, die gleiche Zahl von Konten kann ich inzwischen mit elektronischen Mitteln genauso gut abwickeln. Die Filialen werden zugemacht, man kann das alles halbieren und da sind natürlich gewaltige Reserven und diese Reserven heißen am Ende immer, wir schmeißen Leute raus oder es gibt staatlich unterstützte Vorruhestandsmodelle oder. Ja, für eine Bank braucht man ja heute gar nicht mehr so rasend viel Personal, wir kennen das ja alle, ne? Fintech ist ja der neue heiße Trend bei den ganzen Startups, also alles das, was mit Online-Banking im weitesten Sinne, Online-Kredite und so zu tun hat, wofür braucht man da noch Menschen?
Wozu braucht man noch Menschen, sagt provokant Hajo Schumacher. Jetzt uns auch zugeschaltet Mischa Erhardt, unser Deutschlandfunk-Kulturkorrespondent im Börsenstudio in Frankfurt. Herr Erhardt, sehen Sie die Fusion kritisch oder eher so wie die Analysten, dass Sie sagen, also da könnte doch jetzt was Profitables dabei rauskommen?
Das könnte vielleicht sogar sein, aber was man aus Arbeitnehmerperspektive auf jeden Fall kritisch sehen muss, ist, dass diese Einsparungen natürlich auch Stellenabbau bedeuten. Es gibt da Rechnungen, die gehen in Richtung 20 bis sogar 50.000 Stellen, die wegfallen könnten. Also das wäre ein riesen Kahlschlag. Und das ist natürlich ein Grauen für jeden Arbeitnehmer, der da im Bankengewerbe arbeitet. Das darf man nicht übersehen. Und das ist nur der eine Punkt, den man da kritisch sehen kann.
Der andere Punkt wäre, dass es eine zu große Bank wäre, die dann im Krisenfall gerettet werden müsste, was den Steuerzahler teuer zu stehen kommen könnte.
Das ist ganz sicher ein Problem. Also wir haben das internationale Finanzstabilitätsinstitut sozusagen, das kontrolliert die Bankenbranche. Und die stufen die Deutsche Bank jetzt schon als unter den vier größten systemrelevanten Instituten ein. Und wenn die jetzt beide fusionieren, dann wird das natürlich noch größer. Und dann ist es ganz klar, sollte diese Bank jemals in Schieflage geraten, was dann keiner mehr hoffen darf, dann muss der Staat diese Bank wieder retten. Und wir haben ja gesehen, wohin das bei der Commerzbank geführt hat. Die hat sich bei der Dresdner Übernahme verhoben. Und dann kam im Zuge der Finanzkrise die Bankenrettung. Und heute ist der Staat ja immer noch größter Einzelaktionär mit 15% bei der Commerzbank.
Aber zynisch betrachtet, wenn ich mich da kurz einschalten darf, wenn wir das Ganze mal im europäischen Rahmen sehen, könnte man ja auch sagen, ja, wir Deutschen sind ja ganz schön doof, dass wir eine französische oder eine spanische Großbank mitretten sollen. Und wir in Deutschland haben eigentlich gar nichts Großes zum Retten. Wir haben jetzt ja auch einen Problemfall, den die anderen dann mitretten sollen.
Also, im Fall des Falles.
Im Fall des Falles.
Das kann man so sehen, ganz klar. Ich bin aber da eher für eine europäische Perspektive insgesamt. Ich frage mich so ein bisschen, ist es eigentlich der richtige Gedanke, so wie das ja die Bundesregierung zu denken scheint, dass wir wirklich eine deutsche Großbank brauchen, die sozusagen die deutschen Unternehmen begleitet. Ich bin ja der Meinung, man sollte eigentlich die Perspektive europäisch weiten und einfach sagen, wir brauchen auf jeden Fall im Euroraum brauchen wir große Banken, die das können. Aber das muss ja nicht unbedingt jetzt hier seinen Hauptstandort haben. Also da bin ich ein bisschen kritischer.
Sind Sie erstaunt über Olaf Scholz, so wie er als Finanzminister hier agiert?
Na, ich bin deswegen erstaunt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich hinterher hinstellen möchte und erklären will, warum er der Treiber einer Fusion war, die zigtausend Stellen gekostet hat möglicherweise, die dann zu einem Institut geführt hat, das so groß ist, dass der Staat dann im Zweifel auch wieder retten muss. Also ich weiß nicht, was er sagen wird, wenn dann die nächste Krise kommt oder eine Schieflage kommt. Da bin ich schon gespannt. Und deswegen bin ich etwas verwundert über diese Vorstöße, dass gerade die Politik in Berlin das so vorantreibt.
Vielleicht ist Olaf Scholz ja auch gar nicht mehr Finanzminister. Also es ist so ein bisschen Wettlauf. Ne? Wie lange hält die Große Koalition und wann kommt die nächste Krise? Ich habe das Gefühl, die Politik betrachtet so eine Großbank ein bisschen so wie eine Armee oder wie ein Fernsehsender oder Energieversorgung. Behält man dann schon ganz gern in der eigenen Hand. Ich bin sehr bei Ihnen, was diese romantische Idee angeht. Das kann man doch auch alles europäisch lösen. Ich habe nur das Gefühl, wenn es um internationale Finanzströme geht, dann lässt man das doch lieber in Frankfurt als in Paris oder gar London oder Madrid.
Das ist in der Tat so. Da stimme ich Ihnen zu. Also ich glaube, dass da die Politik in der Tat so denkt und da ist ja auch ein bisschen was dran. Das kann man ja auch nicht einfach so wegwischen. Das größte Problem, was ich im Moment habe, ist, dass ich den Zeitpunkt schon mal als sehr ungeeignet sehe. Und zwar deswegen, weil beide Banken doch sehr, sehr stark noch im eigenen Haus aufräumen müssen und sie tun das ja auch. Und ich glaube, jetzt würden sie sich wirklich belasten und dann wären sie über Jahre hinweg mit ihrer Fusion beschäftigt und könnten eigentlich sich gar nicht mehr um die Geschäfte kümmern, wo andere Banken, und das muss man dann auch sehen international, sich darauf einstellen. Was machen, Sie haben es ja eben schon gesagt, was machen die Fintechs, ne? Was machen die neuen Herausforderungen, Digitalisierung und so weiter und so fort. Da wären die dann wahrscheinlich schon im Hintertreffen.
Mischa Erhardt im Börsenstudio in Frankfurt. Danke Ihnen, dass Sie sich in unser Gespräch eingeschaltet haben. Und danke an Hajo Schumacher und wir sprechen gleich über Geld weiterhin, über die gleiche Bezahlung, nämlich für Männer und Frauen. Heute ist Equal Pay Day. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag heute mit dem Journalisten Hajo Schumacher.
Stimmt das mit den Bonsai-Hirschen?
Ich hab's mich auch.
Ich habe das Gefühl, wir rücken dem 1. April näher, oder?
Das könnte einer der Gründe sein, ja. Das ist die Wurfsendung, die immer einen so ins Nachdenken bringt. Mhm. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam über den Equal Pay Day, also über die Lohngleichheit nachdenken zwischen Männern und Frauen. Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen für die gleiche Arbeit im Schnitt 21% weniger Geld als Männer. Und heute ist Equal Pay Day, 18. März, denn das ist der Tag, bis zu dem die Frauen arbeiten müssten über den Jahreswechsel hinaus, um also rein rechnerisch auf das durchschnittliche Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. Also so ein Tag ist wichtig, oder? Würden Sie in Berlin jetzt mitdemonstrieren, wenn Sie nicht hier im Studio säßen?
Wobei ich ehrlich gesagt auch niemanden kenne, der gegen gleiche Bezahlung ist. Also dieses zu glauben, es gibt da jetzt irgendwie so einen Geheimbund in Deutschland, der das unbedingt verhindern will. Ich glaube, es ist komplexer. Ich kann das nur aus meiner eigenen Familie, aus meiner eigenen Ehe und Erziehungszeit Kinder oder so sagen. Meine Frau hat ihren Beruf aufgegeben, unterbrochen, auf jeden Fall wegen Kindererziehung dann doch deutlich weniger gearbeitet. Und es geht gar nicht so sehr darum, wie viel Prozent uns jetzt bei der monatlichen Lohnabrechnung unterscheiden, sondern die Lebensarbeitszeit plus Rentenansprüche, das ergibt natürlich eine, also in unserem Fall eine gigantische Summe. Mhm. Und ich glaube, dass wir da das ein oder andere neu denken müssen, um das zu ändern.
Zum das Beispiel heißt, Strukturen würde ich, zu verändern?
Ja, ich glaube zum Beispiel, dass sowas wie Kindererziehung ist eine gesellschaftliche Aufgabe, weil ich schenke dem Staat ja im besten Fall ein paar neue Steuerzahler, die diesen Laden und seine Sozialsysteme dann weiter am Laufen halten. Also ich züchte keine Bonsai-Hirsche, sondern Bonsai-soziale Marktwirtschaftler, die einfach das, was wir machen, weitermachen. Insofern würde ich sowas wie Kindererziehung, egal ob Männer oder Frauen das machen, ich würde es irgendwie mit einem staatlichen Lohn, wie auch immer der gestaltet ist, plus einem vollwertigen Rentenanspruch kompensieren. Mhm. Ich würde auch diese Mann-Frau-Geschichte daraus nehmen, weil in dem Moment, wo wir Väter ermutigen, zu Hause zu bleiben und nicht nur für 6 Wochen Elternzeit mal Surfkurs auf Gomera, ne, Baby bei den Großeltern parken und so, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt aber auch, Kindererziehung als das wertzuschätzen, was es ist, eine gesellschaftliche Herausforderung.
Das heißt also nicht eine Grundrente, die dann letztendlich an alle gehen würde, sondern wirklich an die Eltern, die Kindererziehung zu honorieren. Wäre vielleicht eine Idee.
Ich würde auch übrigens eine zusätzliche Wahlstimme für Kinder möglich machen. Also ich verstehe nicht, warum jeder in diesem Land wählen darf, aber erst ab 18 oder manchmal kommunal ab 16. Letztendlich hat doch jeder eine Stimme. Wenn man ja, kann jetzt mal Bundesverfassungs-
so die Idee dahinter sein, dass man sagt, man muss sich mit der Materie sehr auseinandersetzen.
Ja, aber in dem Moment habe ich dann natürlich auch eine Stimme mehr bei den Familien und habe womöglich auch einen größeren Einfluss, was parlamentarische Prozesse angeht.
Mhm. Ja, es gibt diese andere Zahl, dass Frauen bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit 6% weniger verdienen. Also dass die Gehaltslücke eigentlich, wenn man diese strukturellen Dinge, die Sie jetzt auch angesprochen haben, rausrechnet, noch 6% nur beträgt.
Was heißt nur?
Ja, es sind immer noch 6%.
Ich kriege 100 Euro für die Stunde hier und Sie kriegen nur 94. Mhm. Also so richtig fair finde ich das nicht.
Finde ich auch nicht fair, absolut nicht.
Wobei ich das Gefühl habe, es tut sich was, das Bewusstsein ist groß. Neulich sagte mir einer, mach das doch so wie in Dänemark. Es war ein Däne, da sind Löhne und Gehälter durchgehend transparent. Also jeder weiß, was der andere verdient. In Deutschland gibt es, glaube ich...
Es gibt ein Transparenzgesetz.
Ja, klar gibt es ein Transparenzgesetz, aber Steuererklärungen sind nicht öffentlich. Ich weiß nicht, was mein Nachbar verdient, ich weiß gar nichts. Das wäre für Deutschland natürlich eine echte kulturelle Herausforderung. Ich glaube, wir reden lieber über Geschlechtskrankheiten als über unsere individuellen Verdienste. Das ist ein super, super, super Tabuthema. Ne? Neidgesetz. Gesellschaft und kennen wir alles. Ich fände das einen radikalen, einen sehr schönen Angang, einfach mal zu versuchen, hey, wir machen das komplett transparent und dann gucken wir, weil ich meine, die unterschiedliche Bezahlung ist ja nicht nur zwischen Männern und Frauen, die ist auch zwischen Stadt und Land, zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil keiner weiß, was der andere verdient.
Also ein Plädoyer für Transparenz am Equal Pay Day von Hajo Schumacher. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Studio 9. Und hier zu Gast in dieser Stunde der Journalist Hajo Schumacher, jetzt auch ins Studio gekommen, mein Kollege Corbinian Frenzel. Hallo, Herr Frenzel.
Hallo.
Ja, es ist etwas passiert, was uns jetzt hier schon über die Ticker die ganze Zeit gemeldet wird in Utrecht. Und zwar hat es Schüsse gegeben in einer Straßenbahn, so wird berichtet. Anscheinend ist mindestens ein Mensch getötet worden. Corbinian Frenzel hat sich schlau gemacht. Was steht sozusagen im Moment schon fest, was ist passiert?
Es steht im Moment noch nicht sehr viel fest. Was feststeht, ist, dass in Utrecht, in der niederländischen Stadt, ein großer Polizeieinsatz gerade stattfindet. Die Menschen sind auch aufgefordert, drinnen zu bleiben. Die Schulen sind aufgefordert, die Türen geschlossen zu halten. Was man weiß, dass es eine Schießerei gab in einer Straßenbahn. Und Sie haben es gesagt, ein Mensch ist wahrscheinlich verstorben dabei. Der Täter ist flüchtig. Man sucht nach einem roten Renault Clio. Das war offenbar der Fluchtwagen, soweit man das im Moment sagen kann. Die Bilder, die man gerade sehen kann im niederländischen Fernsehen, erinnern an das, was wir jetzt die letzten Tage am Freitag leider sehen mussten in Neuseeland. Eine Situation, die vor allem noch unklar ist. Die niederländische Regierung hat die Terrorwarnstufe für die Region Utrecht auf die höchste Stufe gesetzt, also auf Stufe 5 bis 18 Uhr. Diese höchste Stufe, das hat gerade noch der Terrorismusexperte des niederländischen Fernsehens gesagt, bedeutet, dass man davon ausgeht, dass es weitere Anschläge heute geben könnte für den Fall. Auch das ist noch unklar, dass dies ein Anschlag ist.
Das ist die entscheidende Frage, ne? Anschlag oder nicht. Also ich meine, klar, wenn jemand mit einer Schusswaffe in die Straßenbahn geht, das ist nicht so alltäglich. Was mich als Journalist immer wieder umtreibt und deswegen, das weiß nicht, ob man hier aus der Giftküche berichten darf, aber ich finde es extrem angenehm, wie behutsam ihr hier mit der Redaktion umgeht mit diesen Informationen aus Utrecht. Jetzt nicht sofort zu brüllen, oh Terror, sondern man weiß es nicht. Und das ist das, was mich als Journalist umtreibt. Liefern wir als Medien, egal welcher Sorte, natürlich auch, ich sag mal, genau das, was die Terroristen wollen, nämlich weltweite Aufmerksamkeit. Die Frage stellt sich natürlich bei Facebook, wenn man da live jeden Quatsch übertragen kann, aber machen wir nicht auch das, was die Terroristen wollen?
Ja, da muss man nämlich, in der Tat sehr vorsichtig sein. Und
insofern
sein.
Behutsamkeit ist wirklich das oberste Gebot.
Genau, ich finde es an dieser Stelle wichtig, wir wissen heute alle, wie es ist, die Eilmeldungen kommen an auf diesen kleinen Geräten, auf diesen Smartphones, sorgen natürlich für eine gewisse Verunsicherung.
Verknappt bis zum Dorthin.
Es ist an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, dass man eigentlich ganz wenig weiß. Es kann ein Vorfall sein, es kann ein Beziehungsdrama sein, es könnten die verschiedensten Dinge sein. Aber natürlich in dem nachrichtlichen Kontext, in dem wir stehen, sind die Sorgen da, sind die Ängste da, ist die Angst da, dass es natürlich ein Nachahmungstäter sein kann, der gesehen hat, welche Aufmerksamkeit man erlangen kann mit dem, was in Neuseeland passiert ist. Aber in der Tat, man muss zurückhaltend sein. Wir Medien müssen zurückhaltend sein. Gleichzeitig muss natürlich, und das ist das, was man gerade beobachten kann auf den niederländischen Medienkanälen, wo jetzt auch im Fernsehen also die Live-Berichterstattung stattfindet mit diesen Bildern, die einen immer wieder schockieren, wenn man das sieht, wie ganze Straßenzüge abgeriegelt werden, wie Polizisten gerade in diesem Moment mit gezogenen Waffen laufen, weil sie natürlich sicherstellen müssen, wenn es ein Anschlag ist, wenn es ein Täter ist, der möglicherweise noch unterwegs ist, dass man weiteres Schlimmes verhindert.
Insofern muss auch berichtet werden.
Klar, gar keine Frage. Also, nur die Frage ist halt, wie. Ne? Und wenn man es richtig sieht, der Täter in Neuseeland reiht sich offenbar ein in eine Gruppe von, wie soll man das sagen, irregeleiteten. Es sind fast immer junge Männer, die mit dieser Videospielästhetik, Helmkamera und so weiter tatsächlich so einen weltweiten Wettbewerb haben. Wer nimmt die meisten Menschen mit ins Grab? Ja, das ist ja total kranke Logik, aber die Jungs haben mit ihrem Leben offenbar abgeschlossen. Die wissen, dass sie für den Rest ihres Lebens wie Breivik in Norwegen oder so weggeschlossen werden. Und es scheint ihnen aber völlig wurscht zu sein.
Also was Stand jetzt zumindest nicht dokumentiert ist, ist eine Dokumentation, wie wir das in Neuseeland gesehen haben, also kein Livestream dergleichen. Die Niederlande sind natürlich ein Land, das auch was Integrationsfragen angeht, was diese Fragen angeht, ein sehr aufgewühltes Land sind. Ein Land, das sehr früh auch große rechtspopulistische Phänomene hatte, auch politische Morde in diesem Kontext. Das war ja sozusagen das Niederland-spezifische in der Gewalterfahrung, dass da wirklich gezielt Prominente auch getötet wurden. Ansonsten ja eigentlich von Terror bisher verschont geblieben ist als Land. Wollen wir hoffen, dass es auch jetzt noch so ist und dass wir vielleicht wirklich nur einen tragischen Einzelfall hier haben vor uns.
Wir werden weiter hören natürlich und weiter beobachten, wie es sich genau verhält. In Utrecht sind also Schüsse gefallen. Danke an Corbinian Frenzel. Fragen und Antworten. Eine Antwort, Herr Schumacher, hätte ich gerne von Ihnen, wenn wir jetzt auf die Krim gucken. Da ist ja Putin heute zu Gast. 5. Jahrestag der Vereinigung der Krim mit Russland. Vereinigung, sagt Putin. Die anderen sagen, das war natürlich keine Vereinigung, sondern das war eine Annexion. Und es gab die Sanktionen, die gibt es auch weiterhin von den USA, von der Europäischen Union. Ärgert Sie das, dass Putin mit dieser Annexion einfach so durchgekommen ist?
Ja, natürlich ist das ärgerlich. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Verständnis für die Politik, weil die Forderungen da jetzt so radikal sämtliche Handelsbeziehungen und Nord Stream 2 und alles abzubrechen, ist natürlich auch schwierig in global etwas unübersichtlichen Zeiten, ja, wo also Trump und die Chinesen und man weiß es alles nicht, die wohnen ja noch auf dem gleichen Kontinent wie wir, diese Russen, und es gibt natürlich auch über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen, die weit über Putin hinausgehen. Und wir haben das in Nordkorea gesehen, zu viele Sanktionen bedeuten am Ende dann auch immer, dass Menschen hungern oder dass es denen schlecht geht. Und wenn es dann innenpolitische Verwerfungen gibt, die zu noch mehr außenpolitischem Irrsinn führen, was machen wir denn erst, wenn die grünen Männchen in Uniformen ohne Hoheitsabzeichen irgendwo im Baltikum einmarschieren? Also schwierig. Sagen wir so, es ist komplex.
Es ist komplex.
Es ist komplex. Es und wer da weiß, wie die richtige Antwort ist, das kann nur ein Heiliger sein.
Aha. Es scheint sich jetzt tatsächlich auch für Putin ja gar nicht als so glücklich herauszustellen. Erst ist er ja sehr gefeiert worden und seine Beliebtheits, seine Zustimmung war groß oder die Zustimmung für ihn war groß. Früher hat die Krim aber Überschüsse gemacht. Jetzt muss er da sehr viel Geld reinbuttern, einen Großteil des Haushalts finanzieren. Infrastruktur muss dort finanziert werden. Seine Beliebtheitswerte sinken. Und das unter anderem auch, weil die Krim zu einer sehr teuren Region für ihn geworden ist. Also vielleicht schlägt da irgendwie das Pendel jetzt für ihn zumindest ein bisschen zurück.
Es wird nicht dazu führen, dass Wladimir Putin sagt, oh Entschuldigung, ich habe mich geirrt, ich gebe hiermit die Krim zurück.
Die Krim an die Ukraine zurück, das wäre aber mal ein schöner Gedanke.
Wäre ein sehr schöner Gedanke. Das würde nur das Bild, was ich von Putin habe und das, was er von sich selbst hat, also dieses knallharte, sehr virile, maskuline. Ich glaube, Gerhard Schröder hat damit auch irgendwie was zu tun. Also diese Sorte Machtmensch, die machen keine Fehler, sondern wie gesagt, wenn ich innenpolitische Probleme habe, löse ich sie außenpolitisch und mache wieder irgendwo anders ein Fass auf und konstruiere eine Bedrohung.
Na, dann hoffe ich mal, dass ihm das nicht gelingt.
Hoffe ich auch.
Hajo Schumacher hier zu Gast. 5 Jahre nach der Annexion der Krim haben wir gesprochen darüber, dass dieser Krim-Effekt vielleicht für Putin gar keine Wirkung mehr hat. Und hier an meiner Seite sitzt nicht Jesus, sondern Hajo Schumacher.
Noch nicht.
Alias Achim Achilles. Aber Achim Achilles gibt es nicht mehr. Wir haben es eingangs gesagt. Sie haben sich verabschiedet von diesem Pseudonym, von diesem Alter Ego. Was machen Sie denn jetzt eigentlich als nächstes?
Ich neige dazu, immer meine eigenen Probleme irgendwie zum Thema zu machen. Und als analog sozialisierter Mensch gestehe ich hiermit in aller Offenheit, ich habe echten digitalen Nachholbedarf. Ich weiß nicht, was mit meinen Daten passiert. Ich könnte in meinem eigenen Beruf fast nicht mehr arbeiten. Ich weiß einfach extrem wenig und mache jetzt unter dem Stichwort Netzentdecker.de versuche ich mir dieses ganze Digitale drauf zu schaffen. Und zwar nicht das Expertenwissen, sondern das, was ich als Journalist und als Bürger wissen muss, um bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dieses, also nur mal so eine Frage an Sie: Haben Sie Ihre Sicherheitseinstellungen bei Facebook, Handy und so weiter wirklich
optimiert?
Bei Facebook optimiert?
Bin ich nicht, aber ansonsten mit den Sicherheitseinstellungen kämpfe ich auch. Aber ich bin
Wer
dran.
Nicht?
Ich bin dran.
Das sagen alle, ja, aber es ist, man schiebt das gerne so vor sich hin. Und ich denke mir, was muss man da wirklich machen? Wie leicht ist mein E-Mail-Konto hackbar? Was wissen die? Was weiß ich nicht? Wie schütze ich mich? Und so. Und wie gesagt, das, was wir in Neuseeland erlebt haben, mit einer Live-Kamera auf dem Helm Menschen abzuknallen, das ist natürlich auch ein Phänomen des digitalen Zeitalters. Und da kann man sich auch mal fragen, wie gehen wir Journalisten damit um? Alles so Fragen.
Das sind alles Fragen, die wir vielleicht dann beim nächsten Mal besprechen
Unbedingt.
Können. Unbedingt. Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne.
Hajo Schumacher, danke. Mein Name ist Anke Schäfer.